Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute vom vierten Teil, das Kapitel 6 bis 11. Sechstes Kapitel. Wie können Versuchung und Lust Sünde sein? Die Prinzessin, von der wir sprachen, trifft keine Schuld an dem unanständigen Antrag, der ihr gegen ihren Willen gemacht wurde. Wäre sie dem, der um ihre Gunst warb, auch nur im Geringsten entgegengekommen, so wäre sie ohne Zweifel mitschuldig und verdiente Tadel und Strafe, wenn sie auch noch so sehr die Beleidigte spielen wollte. So kam zuweilen schon die Versuchung, selbst Sünde sein, weil wir sie verursacht haben. Ich weiß zum Beispiel, dass ich beim Spielen leicht zornig werde und fluche. Das Spielen bringt mich in diese Versuchung. Dann sündige ich so oft ich spiele und bin schuld an allen Versuchungen, die mir beim Spielen kommen. Ich weiß, dass bestimmte Gesellschaften mich in Versuchung führen und zu Fall bringen. Gehe ich freiwillig hin, so bin ich ohne Zweifel verantwortlich für alle Versuchungen, die dort über mich kommen werden. Wenn die Lust, die aus der Versuchung entsteht, zurückgewiesen werden kann, ist es Sünde, sie anzunehmen. Die Sünde ist groß oder gering, je nach dem Grad und der Dauer der Freude daran. Es wäre gewiss schlecht von jener Prinzessin, wenn sie den schmutzigen, unehrbaren Antrag nicht nur anhörte, sondern sie auch das Schlechte nicht wirklich ausführen, das ihr angetragen wird. So hat sie ihm doch geistigerweise ihr Herz zugewandt durch das Wohlgefallen daran. Es ist aber immer unanständig, wenn Herz und Sinne sich mit Unehrbarem beschäftigen. Ja, die Unlauterkeit liegt darin, gerade darin, dass das Herz dafür eingenommen wird, denn der Leib kann gar nicht sündigen, wenn es nicht zustimmt. Wirst du also zu einer Sünde versucht, so prüfe, ob du dazu bewusst Anlass gegeben hast. Dann wäre schon die Versuchung selbst Sünde, weil du dich der Gefahr der Sünde ausgesetzt hast. Das ist dann der Fall, wenn man der Gelegenheit leicht aus dem Weg gehen und die Versuchung voraussehen konnte oder musste. Hast du aber keinen Anlass zur Versuchung gegeben, dann kann sie dir in keiner Weise als Sünde angerechnet werden. Konntest du die mit der Versuchung verbundene Lust abwehren, hast es aber unterlassen, so ist das Sünde. Du sündigst mehr oder minder schwer, je nach der Zeit, die du dabei bleibst und nach der Ursache dieser Lust. Eine Frau, die keinen Anlass gegeben hat, dass man ihr den Hof macht, daran aber Freude hat, tut Unrecht, wenn der Grund ihrer Freude nur das Hofiert werden ist. Wenn aber ein Verehrer schön auf einem Instrument spielt, um ihre Gunst zu gewinnen, dann wäre es keine Sünde, wenn sie zwar nicht an seiner Werbung, wohl aber an der Schönheit deines Spiels Freude hätte. Sie sollte sich aber hüten, lang bei dieser Freude zu verweilen, sonst besteht die Gefahr, dass sie auch an seinem Antrag Freude bekommt. Wenn mir jemand einen schlauen und raffinierten Plan entwirft, mich an einem Feind zu rächen, dann sündige ich gewiss nicht, wenn ich der Rache nicht zustimme, aber an der Schlauheit des Planes Gefallen finde. Es wäre aber nicht klug, sich lang damit zu beschäftigen, weil sonst schließlich auch die Rachegedanken Besitz von mir ergreifen werden. Es kommt manchmal vor, dass wir von der Lust, die auf die Versuchung folgt, überrumpelt werden, ehe wir Zeit haben, uns vor ihr zu sichern. Das ist dann höchstens eine kleine lässliche Sünde. Sie würde aber größer, wenn wir leichtsinnig länger mit der Lust unterhandelten, ob wir nachgeben oder widerstehen sollen, obwohl wir die Gefahr sehen, in der wir schweben. Noch ernster wird die Sünde, wenn man bewusst längere Zeit bei der Lust verweilt, aus reiner Nachlässigkeit, ohne den Vorsatz, sie zu verwerfen. Ist man aber freiwillig und nach reiflicher Überlegung entschlossen, sich der Lust hinzugeben, so ist dieser überlegte Entschluss bereits eine schwere Sünde, wenn der Gegenstand der Lust sehr schlecht ist. Eine Frau ist schon lasterhaft, wenn sie sündhafte Liebschaften unterhält, selbst wenn sie nicht die Absicht hat, sich ihrem Liebhaber ganz hinzugeben. Siebtes Kapitel. Mittel gegen schwere Versuchungen. Sobald du Versuchung fühlst, mache es wie die kleinen Kinder, die sofort zu Vater und Mutter laufen oder um Hilfe schreien, sobald sie einen Wolf oder Bär blicken. So nimm auch du deine Zuflucht zu Gott. Bitte ihn, dass er sich deiner erbarme und dir helfe. Der Heiland selbst lehrt uns, Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Matthäus 26, 41. Siehst du, dass die Versuchung anhält oder gar zunimmt, dann umfange eilends das Kreuz, als sähest du Jesus darin, daran hängen. Beteure, dass du der Versuchung nicht zustimmen willst. Bitte Jesus um Hilfe und setze deine Beteuerung fort, solange die Versuchung anhält. Betrachte dabei aber nicht die Versuchung, sondern den Herrn. Schaust du nämlich auf die Versuchung, so könnte sie deinen Mut erschüttern, besonders wenn sie heftig ist. Lenke deinen Geist ab durch eine gute und erlaubte Beschäftigung. Sie wird deine Sinne und dein Denken einnehmen und die Versuchung mit ihren schlechten Vorstellungen verdrängen. Das große Heilmittel gegen alle Versuchungen, die schweren wie die leichten, ist offenherzig alle Vorstellungen, Gefühle und Empfindungen den Seelenführern mitzuteilen. Das Erste, was der böse Feind von denen verlangt, die er verführen will, ist, dass sie schweigen sollen. Verführer von Frauen und Mädchen handeln ja auch so. Sie verbieten zuallererst, dass sie von ihrem Antrag dem Vater oder Gatten erzählen, während Gott bei seinen Einsprechungen vor allem verlangt, dass wir sie unserem Vorgesetzten und Seelenführer mitteilen. Wenn die Versuchung uns trotzdem hartnäckig weiter plagt und verfolgt, dann bleiben auch wir hartnäckig bei der Beteuerung, dass wir nicht nachgehen wollen. Wie man ein Mädchen nicht heiraten kann, wenn es Nein sagt, so kann die Seele wohl verwirrt, aber nie verwundert werden, solange sie Nein sagt. Streite nicht mit dem Feind, erwidere kein Wort außer dem einen, womit der Herr ihn beschämte. Zurück, Satan, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Matthäus 4,10. Eine anständige Frau würdigt den Verführer, der ihre schmutzige Anträge stellt. Kleines Wort, ja, sie sieht ihn nicht einmal an, sondern lässt ihn einfach stehen, wendet das Herz ihrem Mann zu und erneuert ihm den Treueschwur, ohne sich irgendwie auf Verhandlungen einzulassen. So darf auch der fromme Mensch, wenn er von einer Versuchung überfallen wird, sich keineswegs dabei aufhalten, mit ihr zu streiten oder ihr zu antworten, sondern er wendet sich einfach Jesus zu und beteuert ihm die Treue und erneuert seinen Willen, ihm allein zu gehören. 8. Kapitel. Widerstand gegen kleine Versuchungen. Man muss gewiss den schweren Versuchungen mit unüberwindlichem Mut widerstehen und der errungene Sieg ist ohne Zweifel sehr wertvoll. Trotzdem ist es noch nützlicher, die kleine Versuchung tapfer zu bekämpfen. Die großen sind zwar heftiger, die kleinen dagegen umso zahlreicher, sodass ihre Überwindung dem Sieg über die schweren Versuchungen in etwa gleichkommt. Wölfe und Bären sind gewiss gefährlicher als Mücken. Sie plagen, ärgern und reizen uns, aber bestimmt nicht so zur Ungeduld. Es ist nicht schwer, sich eines Mordes zu enthalten, wohl aber all kleinen Zornausbrüche zu unterdrücken, wozu fast jeden Augenblick Gelegenheit ist. Es ist leicht, keinen Ehebruch zu begehen, nicht immer aber so leicht, jede Liebeleugen zu meiden, zu verhindern, dass man Liebesäußerungen und Gunstbezeigungen empfängt oder gibt, Schmeichelworte unterdrückt oder zurückweist. Es ist leicht, den Diebstahl zu meiden, schwer dagegen fremdes Gut nicht zu begehren. Leicht, keinen Meineid zu schwören, aber schwer in Gesellschaft immer ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Leicht, dem Nächsten nicht den Tod zu wünschen, schwer, ihm einen Nachteil nicht zu gönnen. Leicht, ihn nicht zu verleumden, schwer, ihm keine Geringschätzung zu zeigen. Mit einem Wort, diese kleinen Versuchungen zu Zorn, Argwohn, Eifersucht, Neid, Liebeleien, Narreteien, Eitelkeit, Doppelzüngigkeit und Geiz, Geziertheit, unanständigen Gedanken, das sind die ständigen Plagen auch solcher Menschen, die am meisten zum frommen Leben entschlossen sind. Deshalb müssen wir uns sorgfältig für diesen Kampf rüsten. Sei versichert, so viel Siege über diese kleinen Feinde, so viel kostbaren Perlen in der Siegeskrone, die uns Gott in seiner Herrlichkeit bereithält. Darum wiederhole ich, wir sind entschlossen, schwere Versuchungen tapfer zurückzuweisen, wenn sie uns überfallen sollten. Inzwischen aber wollen wir uns der kleineren und schwächeren Angriffe sorgfältig erwehren. 9. Kapitel. Mittel gegen kleine Versuchungen. Die kleinen Versuchungen zu Eitelkeit, Argwohn und Ärger, zu Eifersucht, Liebeleien und ähnlichen Torheiten tanzen wie Mücken und fliegen vor unseren Augen herum, stechen uns bald auf die Wange, bald auf die Nase. Es ist unmöglich, von dieser Belästigung ganz verschont zu bleiben. Wir leisten ihnen den wirksamsten Widerstand, wenn wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie sind wohl unangenehm, können uns aber nicht schaden, weil wir entschlossen sind, Gott zu dienen. Verachte also diese kleinen Angriffe. Lass dich nicht einmal dazu herab, an das zu denken, was sie von dir wollen. Lass sie um dich herum summen und brummen, so viel sie wollen. Lass sie dich umschwärmen wie die Mücken. Wenn sie herankommen, um dich zu stechen und sich in deinem Herzen festzusetzen, dann wische sie einfach weg, ohne dich in einen Kampf einzulassen und dich weiter mit ihnen abzugeben. Tu irgendetwas, was ihnen entgegengesetzt ist. Erwecke besondere Akte der Gottesliebe. Versteife dich nicht einmal auf die jeder Versuchung entgegengesetzte Tugend. Das heiße, ja, mit der Versuchung streiten. Setze einen Tugendakt, der einer bestimmten Versuchung widerspricht, wenn du Zeit hattest, die Art der Versuchung zu erkennen. Dann wende dein Herz dem gekreuzigten Heiland zu und küsse liebevoll seine heiligen Fußwunden. Das ist das beste Mittel, den Feind zu besiegen, bei großen wie bei kleinen Versuchungen. Die Gottesliebe schließt die Vollkommenheit aller Tugenden ein und ist noch vorzüglicher als die Tugenden selbst. Darum ist sie auch ein überaus wirksames Mittel gegen alle Laster. Du wirst dich allmählich daran gewöhnen, bei allen Versuchungen sogleich dieses Mittel zu ergreifen und brauchst dann nicht erst nachsehen und prüfen, welche Versuchung dich eigentlich befällt. Bist du irgendwie verwirrt, so wird dieses kräftige Heilmittel dich beruhigen. Es ist überdies dem bösen Feind so verhasst, dass er davon ablassen wird, uns zu versuchen, sobald er merkt, dass Versuchungen uns nur zur Gottesliebe aneifern. So viel über diese kleinen und häufigen Versuchungen. Wer sich mit ihnen eingehend befassen wollte, würde nur Zeit verlieren und nichts gewinnen. 10. Kapitel. Wie man sein Herz gegen Versuchungen stark macht. Prüfe von Zeit zu Zeit, welche Leidenschaften in deiner Seele vorherrschen. Bist du dir darüber klar geworden, dann nimm die entgegengesetzte Haltung in Gedanken, Worten und Werken ein. Fühlst du zum Beispiel eine starke Neigung zur Eitelkeit, dann denke oft an die Armseligkeit des menschlichen Lebens. Bedenke, wie peinlich diese Eitelkeit deinem Gewissen in der Todesstunde sein werden, wie unwürdig eines edelgesinnten Herzens sie sind. Bedenke, wie kindisch das alles ist. Sprich oft verächtlich von der Eitelkeit, auch wenn es dir scheint, dass du es nur ungern tust, denn dadurch bist du es, denn deinen Ruf schuldig, zu Gegenpartei zu halten. Außerdem regen wir uns selbst zum Hass gegen das an, was wir mit Worten bekämpfen, wenn wir auch früher Zuneigung dafür empfanden. Nimm möglichst oft Erniedrigendes, Demütigendes auf dich, auch wenn es dir schwerfällt. So wirst du dich in der Demut üben und die Eitelkeit schwächen. Kommt dann die Versuchung, wird sie nicht mehr so stark von der Neigung begünstigt und du hast mehr Kraft, sie zu bekämpfen. Neigst du zum Geiz, dann denke oft über das Unsinnige dieser Sünde nach, die uns selbst zu Sklaven dessen macht, was geschaffen ist, uns zu dienen. Bedenke, dass du bei deinem Tod alles verlassen, es diesem oder jenem vererben musst, der es verschwendet oder dem es zum Verderben gereichen wird. Sprich oft gegen den Geiz und preise die Verachtung der irdischen Güter. Zwinge dich oft dazu, Almosen zu geben, Werke der Nächstenliebe zu üben und Gelegenheiten ungenützt zu lassen, bei denen du Geld und Gut erraffen könntest. Neigst du zu Liebeleien, so denke oft daran, wie gefährlich sie für dich wie für die anderen sind, wie unwürdig es ist, unsere edelste Leidenschaft zu entweihen und zu einem Zeitvertreib herabzuwürdigen. Denke daran, dass man sich deswegen dem Tadel äußerte Leichtfertigkeit aussetzt, lobe oft die Herzensreinheit und Herzenseinfalt, handle danach, so viel du nur kannst und meide alles Zärtliche und Eitle Getue. Mit einem Wort, über die entgegengesetzte Tugenden in Friedenszeiten, also dann, wenn dich die Versuchung nicht bedrängen, denen du ausgesetzt bist. Bieten sich Gelegenheiten dazu nicht von selbst, dann gehe ihnen entgegen, um ihnen zu begegnen. So wirst du dein Herz stark machen, dass es auftretenden Versuchungen standzuhalten vermag. 11. Kapitel von der Unruhe. Die Unruhe ist nicht einfach eine Versuchung, sondern die Quelle vieler Versuchungen. Die Traurigkeit ist ein seelischer Schmerz über ein Übel, das uns gegen unseren Willen zustößt. Gleichgültig, ob dieses Übel von außen kommt, wie Armut, Krankheit, Verachtung oder unserem Geist anhaftet, wie Unwissenheit, geistliche Dürre, Widerwille, Versuchung. Wenn die Seele fühlt, dass sie von einem Übel betroffen wird, dann ist sie darüber missgestimmt, dass ihr etwas mangelt. Das ist die Traurigkeit. Sie möchte sofort davon frei werden und zieht sich nach Mitteln dafür um. Soweit handelt sie richtig, denn jedermann sucht sein Wohl und flieht, was er für ein Übel hält. Sucht nun die Seele nach Mitteln zur Befreiung vom Übel, weil sie Gott liebt, so wird sie sich darum geduldig, demütig, sanftmütig und ruhig bemühen und die Befreiung mehr von der Güte der Vorsehung Gottes erhoffen als von ihrem eigenen Bemühen, ihrer Anstrengungen und Geschicklichkeit. Strebt sie diese Befreiung aber aus Eigenliebe an, so wird sie sich auf der Suche nach der geeigneten Mittel aufregen und erhitzen, als ob ihr Wohl mehr von ihr selbst als von Gott abhinge. Ich sage nicht, dass sie das denkt, sondern ich sage, sie regt sich auf, als ob sie so dächte. Findet sie nun nicht, was sie wünscht, dann kommt große Unruhe und Ungeduld über sie. Das Übel weicht nicht, es wird im Gegenteil schlimmer. Die Seele wird zutiefst geängstigt und verzagt. Mut und Kraft schwinden dahin, so dass ihr das Übel schließlich unüberwindlich scheint. So gebiert die anfangs vernünftige Traurigkeit, die Unruhe, diese Unruhe wieder bewirkt ein Wachsen der Traurigkeit, die dann äußerst gefährlich wird. Die Unruhe ist nach der Sünde das größte Übel, das eine Seele treffen kann. Wie Bürgerkriege und Aufstände einen Staat ruinieren und so schwächen, dass er einem Feind von außen keinen Widerstand mehr zu leisten vermag, so verliert auch die Seele durch Verwirrung und Unruhe die Kraft, bereits erworbene Tugenden zu bewahren und damit auch die Fähigkeit, den Versuchungen des Feindes zu widerstehen, der dann sehr eifrig bemüht ist, in diesem aufgewühlten Wasser zu fischen. Die Unruhe entspringt dem ungeordneten Wunsch nach Befreiung von einem schmerzlich empfundenen Übel oder nach Erlangung von heißersehnten Gütern. Dabei verschlimmert nichts so sehr das Übel, rückt nichts so sehr das ersehnte Gut in die Ferne wie Unruhe und Hast. Die Vögel verstecken sich in den Netzen, weil sie hin und her flattern, um zu entkommen, unruhig, um sich schlagen und sich dadurch nur noch mehr verfangen. Wenn dich also der Wunsch bedrängt, von einem Übel befreit zu werden oder ein Gut zu gewinnen, so beruhige vor allem deinen Geist, mäßige Urteil und Verlangen, dann bemühe dich in aller Ruhe darum, indem du die dafür geeigneten Mittel anwendest. Wenn ich ruhig sage, meine ich nicht nachlässig, sondern ohne Hast, ohne Aufregung und Unruhe. Handelst du nicht so, dann wirst du, statt dein Ziel zu erreichen, alles zugrunde richten und selbst noch mehr in Verwirrung geraten. Meine Seele ist stets in meiner Hand, o Herr, ich habe dein Gesetz nicht vergessen, betete David, Psalm 119. Prüfe dich täglich mehrmals, wenigstens am Morgen und am Abend, ob du deine Seele in der Hand hast oder ob irgendeine Leidenschaft oder Unruhe sie deiner Kontrolle entzogen hat. Schau, ob das Herz deinen Befehlen gehorcht oder ihnen ausweicht und sich in ungeordnete Affekte der Liebe oder des Hasses, der Sehnsucht und Furcht, des Ärgers oder der Freude verwirklicht hat. Ist dein Herz in die Irre gegangen, dann geh es vor allem suchen, führe es ganz behutsam in die Gegenwart Gottes zurück und stelle von neuem deine Affekte und Wünsche unter den Gehorsam, unter die Führung seines göttlichen Willens. Wer einen kostbaren Gegenstand zu verlieren fürchtet, hält ihn stets sorgsam in der Hand, so wollen auch wir, wie der Psalmist, beten. Mein Gott, meine Seele ist gefährdet. Deshalb trage ich sie in meinen Händen. So habe ich dein heiliges Gesetz nicht vergessen. Gestatte nie deinen Wünschen, auch nicht unwichtigen, dich zu beunruhigen. Nach kleinen Würden auch große und wichtige Wünsche in deinem Herzen einen geeigneten Nährboden finden für Unruhe und Aufregung. Fühlst du Unruhe über dich kommen, so bete zu Gott, sei entschlossen, keinem deiner Wünsche nachzugeben, bevor sich die Unruhe gelegt hat, außer es handelt sich um etwas Unaufschiebbares. In diesem Fall musst du mit ruhig festen Bemühungen den stürmischen Wünschen Einhalt gebieten, sie beruhigen und mäßigen, soweit es dir möglich ist, und dann die Sache ausführen, nicht nach deinen Wünschen, sondern nach der Vernunft. Kannst du die Unruhe deinem Seelenführer oder sonst deinem anvertrauten frommen Freund offenbaren, dann darfst du versichert sein, dass du bald die Ruhe finden wirst. Denn die Mitteilung seelischer Schwierigkeiten wirkt auf die Seele wie der Abderlass auf den fiebernden Körper. Sie ist das beste aller Heilmittel. Deshalb gab auch der heilige König Ludwig seinem Sohn den Rat: Fühlst du dich im Herzen irgendwie beklemmt, sag es sogleich deinem Beichtvater oder einem anderen guten Menschen und du wirst gestärkt werden, um dein Leid leichter zu tragen. Das aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz und Sales Verlag, Eichstätt und Wien. Das vierte Kapitel. Das aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien, der vierte Teil, das Kapitel 6 bis 11.